Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Ein gesunder Umgang mit Geld. Das ist nichts, was man einfach so hat. Im besten Falle lernt man das zu Hause, etwa wenn eben nicht jede heißgeliebte Barbie aus dem Schaufenster im eigenen Kinderzimmer landet oder die neueste Lego-Reihe erst zu Weihnachten angeschafft werden kann. Zudem gibt es ja auch noch das Taschengeld. Auch damit können Kinder erste Erfahrungen mit dem Sparen machen und sich Beträge zum Beispiel einteilen. Wie viel es gibt und wofür es ausgegeben wird, Alina Rasanova hat dazu ein paar Stimmen eingefangen.
Ich bin 16 Jahre alt und ich kriege im Monat ca. 100 Euro Taschengeld. Aber das muss ich dann auch ausgeben für zum Beispiel Essensgeld und alles, was ich mir halt so selber kaufen möchte. Und normales Taschengeld kriege ich so ca. 40 Euro und das Geld spare ich, damit ich dann nach dem Abi ein FSJ machen kann. Im Ausland irgendwo in der Karibik, irgendwo schön weit weg und warm.
Ich bin 10 Jahre alt. Also ich kriege im Monat insgesamt 12 Euro. Meistens spare ich, aber manchmal gebe ich es für Radiergummis aus und auch für Schleichtiere.
Ich bin 17 Jahre alt und bekomme pro Monat 40 Euro, was ich dann spare für den Führerschein. Ich gehe jetzt bald in die praktische Prüfung. Mal gucken, ob es dann auch noch bis zum Ende reicht, aber notfalls gehe ich da dann nochmal arbeiten.
Taschengeld, ein Sparbuch, das ist alles ein guter Anfang. Das reicht alleine wohl aber nicht aus, um die heutigen komplexen Investitionsmöglichkeiten und Finanzprodukte zu überblicken und gut für sich zu nutzen. Deshalb haben Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und Finanzminister Christian Lindner im März vergangenen Jahres eine nationale Finanzbildungsstrategie angekündigt. Der Referentenentwurf, der wurde vor knapp einer Woche veröffentlicht. Dass diese Initiative gerade von den beiden FDP-geführten Ministerien angeschoben wird, stößt bei vielen Beobachtern jedoch auf Skepsis. Jennifer Stange.
Lohnt sich investieren nur in großen Summen?
Investieren mit wenig Geld?
Ja, die Arme
das geht.
Leicht.
Ist das Werbung, Information oder sogar Bildung? Gar nicht so leicht zu sagen bei all den Videoschnipseln, die in den sozialen Medien durch die Timeline spielen.
Die Zinsen sind im Sinkflug.
Grundsätzlich von ETFs.
Also ich halte grundsätzlich sehr viel von ETFs.
Das nennst du das Magnetkonto.
Einige Gesichter aus den Videos tauchen diese Woche bei dem sogenannten Festival mit Geld und Verstand wieder auf. Die Tagung ist Teil der Initiative Finanzielle Bildung des Bundesfinanzministeriums und des Bundesbildungsministeriums. Eröffnet wurde es von Christian Lindner und Bettina Stark-Watzinger persönlich. 9 Millionen Euro pro Jahr sollen für Veranstaltungen wie diese ausgegeben werden. Ziel: die Stärkung von Finanzbildung und der Aktienkultur als Teil der Wachstumsinitiative der Bundesregierung.
Finanzbildung per se ist natürlich zu begrüßen, aber diese Sichtweise, Bildung als Instrument zu definieren, um für mehr Partizipation am Finanzmarkt zu sorgen, ist aus unserer Sicht schwierig. Ziel von Bildung muss es ja sein, Wissen zu vermitteln, den Kompetenzen an die Hand zu geben, auch um ihre Verbraucherrechte zu wissen. Es geht darum, selbst bewusste Entscheidungen zu treffen und ob das dann bedeutet, ich investiere mein Geld am Kapitalmarkt. Das sollte eben freigestellt sein.
Finanzbildung müsse ergebnisoffen sein, fordert Anke Woll vom Bundesverband Verbraucherzentrale. Das wäre beispielsweise ein Kriterium, um die Qualität der Angebote auf der Plattform von Finanz- und Bildungsministerium zu sichern, die mit Geld und Verstand heißt. Bei dem zugehörigen Festival diese Woche, so erzählt Wolf, habe Lindner angekündigt, die Online-Plattform noch weiter für private Initiativen zu öffnen, also Banken, Finanzdienstleister und so weiter. Die Verbraucherschützerin sieht darin auch ein ganz praktisches Problem.
Es wird im Moment viel über Qualitätssicherung da gesprochen, aber wir wissen noch nicht, wie tatsächlich die Kriterien aussehen.
Laut einer Untersuchung der Verbraucherzentrale bekommen Bildungsangebote aus der Finanzwirtschaft nur die Noten befriedigend bis schlecht. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung.
Also wenn man sich die Plattform der Finanzbildung ansieht mit Geld und Verstand, mit bisher 449 Dokumenten, kann man sagen, dass 8% der gesamten Materialien überhaupt als Bildungsmaterialien identifizierbar sind. Nur 8%.
Thomas Höhne ist Professor für Erziehungswissenschaft an der Helmut-Schmidt-Universität. Die Initiative zielt weniger auf umfassende Bildung ab, sagt er, sondern verfolgt vor allem eine wirtschaftsliberale Agenda. Damit werde die Initiative dem Anspruch, unabhängige finanzielle Bildung zu fördern, nicht gerecht. Es gehe darum, möglichst viele Menschen zum Investieren an den Finanzmärkten zu bewegen, so Höhne. Die wissenschaftliche Pluralität und Kontroverse bei der Initiative Finanzielle Bildung fehlt auch Verbraucherschützerin Wolf. Ebenso Tim Engartner, Professor für Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt ökonomische Bildung an der Uni Köln. Finanzielle Bildung müsse mehr sein, als zu wissen, wie man Geld anlegt.
Also zum Beispiel, wie ist die Steuerarchitektur in Deutschland? Was für Finanzflüsse gibt es eigentlich? Dann die Frage, wie ist die Einkommens- und Vermögensverteilung? Warum gibt es eine steuerliche Privilegierung der Spitzenverdienenden, die zahlreiche Ausnahmetatbestände im Steuerrecht nutzen können oder auch Steuerschlupflöcher im größeren Maßstab?
Was finanzielle Bildung sein soll, ob volks- und betriebswirtschaftliche Lehrsätze reichen oder Wirtschaft auch im Kontext von Politik und Gesellschaft vermittelt werden müsse, sei mit der Initiative Top-Down in den Ministerien entschieden worden, sagt Engartner. Beide federführenden Ministerien wurden gebeten, zu der Kritik der Otto-Brenner-Studie Stellung zu nehmen. Das Bundesbildungsministerium erklärte, in der Umsetzung der Finanzstrategie weitere Stakeholder mit einzubeziehen. Das Bundesfinanzministerium ließ die Anfrage des Deutschlandfunks unbeantwortet.